Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Schön, dass du mit dabei bist. Ich habe zuletzt mal wieder gehört, unsere Leute sind einfach nicht motiviert genug. Wenn jeder nur mit ein bisschen mehr Engagement hier arbeiten würde, dann hätten wir gar nicht so große Probleme. Solche Sätze höre ich immer wieder und in mir selber zieht sich ganz, ganz schön viel zusammen und deswegen geht's in dieser Folge rund ums Thema Motivation, warum Motivation keine Charaktereigenschaft ist, sondern eher ein Systemmerkmal, was wir tun können, damit wir Menschen helfen können, ihre intrinsische Motivation, Engagement zu finden und volle PS auf die Straße zu kriegen. Ich freue mich auf diese Folge mit dir und los geht's.
Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, dem Podcast für alle Agile Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists.
Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen. Ja, Motivation. Ich bin ein Mensch, ich liebe das immer, neue Dinge zu erschaffen und dann was Kreatives zu machen und damit voranzukommen und mich irgendwie auszudrücken. Meine Mutter hat schon gesagt, als Kind habe ich immer so Klorollenmännchen aus dem Kindergarten mitgebracht, irgendwie liebevoll gebastelt. Ich glaube, die hat dann immer so gesagt, ach, das ist ja schön, und dann hinten so die Mülltonne aufgemacht. Wahrscheinlich, wie man das als Eltern manchmal so macht. Aber da habe ich irgendwie schon immer mich kreativ ausdrücken wollen und das ist auch heute nicht anders. Ich mag das irgendwie, neue Dinge irgendwie zu gestalten und Innovationen zu craften und mich dadurch irgendwie auszudrücken. Und das heißt, ich brauche immer wieder Umfelder, in denen ich das tun kann. Wenn ich diese Umfelder nicht habe, dann bin ich demotiviert.
Genau. Und ich glaube, wir gestalten ganz, ganz schön viele Umfelder, wo Menschen einfach demotiviert sind, weil wir da drin Dinge nicht tun. Oder Dinge tun, die Menschen daran hindert, motiviert sein zu können. Und deswegen, wenn immer mal wieder diese Frage kommt von, wir haben hier fehlendes Engagement, Leute übernehmen einfach keine Verantwortung, dann drehe ich diese Frage so, so gerne um und frage, was tun wir denn alles, was Menschen demotiviert? Was tun wir denn alles, was haben wir für Strukturen geschaffen, damit Leute keine Verantwortung übernehmen? Und das einfachste Beispiel ist, ja, also hier übernimmt ja niemand Verantwortung für das Gesamtsystem. Das ist so schwierig in diesem System und niemand übernimmt Verantwortung für das, was er oder sie selber gecodet hat. Das höre ich nur in Umfeldern, wo wir Softwarearchitekten haben. Geil, oder? Jedes Mal, wenn ich in ein Team komme und sowas höre, dann kann ich dir schon sagen, ihr habt verschiedenste Rollen. Softwarearchitekt, Seniorentwickler, Entwickler, Junior-Entwickler. Und ihr sagt, dass Junior-Entwickler und Entwickler und Senior-Entwickler keine Verantwortung übernehmen, sondern nur die Software-Architekten. Garantiert. 100%. Ja, warum? Weil das System das vorgibt. Weil es, ganz ehrlich, in der fucking Jobbeschreibung steht, dass ich keine Verantwortung zu übernehmen habe. Also beschwer dich nicht darüber. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Wir haben wesentliche Denkfehler, wenn es rund ums Thema Motivation geht. Der Denkfehler Nummer eins ist, Motivation oder Engagement oder Verantwortungsübernahme ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Es gibt halt motiviertere Leute und es gibt weniger motivierte Leute. Es gibt Leute, die gerne Verantwortung übernehmen und Leute, die nicht so gerne Verantwortung übernehmen. Und das ist einfach der fundamentale Attributionserror.
Also stell dir den Menschen vor, der geht da in sein größeres Unternehmen irgendwie morgens rein und dann hängt der Kopf ganz tief unten, weil es ist ja wieder irgendwie, man kann hier eh nichts bewirken und auch nichts verändern und das ist irgendwie ja, wie es auch in den letzten 10 Jahren war und dann macht man halt das, was man tun muss, damit man seine Häusler abbezahlt und dann geht der dann abends aus seiner Arbeit wieder raus und dann geht der Kopf wieder nach oben und dann geht der in sein Kleingartenprojekt oder dann geht der in seinen Vereinssport oder dann geht der in seine Familiensituation rein und dann kann der da auf einmal Dinge gestalten. Hat Handlungsspielraum, hat Optionen, macht Dinge, die er gerne tut, bringt sich irgendwie ein. Wie kann das eigentlich sein? Das ist doch irgendwie der gleiche Mensch, oder?
Genau. Und das wirst du wahrscheinlich bei jedem Mitarbeiter rausfinden oder beobachten, dass Menschen, von denen du sagst, die übernehmen keine Verantwortung, auf einmal eine sehr verantwortungsvolle Position in der Freiwilligen Feuerwehr haben. Ja, offensichtlich tun sie es denn schon. Und was können wir denn dann tun in der Führung? Na, einfach mal fragen, was den Menschen wichtig ist. Mal einfach mal fragen, was die Menschen brauchen, um Verantwortung zu übernehmen, wenn das mein Thema ist. Mal einfach mal fragen, was sie denn davon hindert, Verantwortung zu übernehmen, wenn mich das stört. Da brauche ich keinen Coach für, da brauche ich keine Beratung für, sondern brauche ich einfach nur ein ehrliches, aufrichtiges Interesse daran, rauszufinden, was es denn ist, was Menschen demotiviert, was Menschen zu wenig Engagement zeigen lässt, was Menschen aus der Verantwortung bringt. Und dann darf ich diese Dinge entpersonalifizieren und das System drumherum verändern, damit das eben nicht mehr passiert. So, der zweite Fehler, den wir ganz, ganz oft machen, wo wir, was uns nicht klar ist, ist, wir versuchen Motivation durch Boni, durch noch mehr KPIs, durch eigentlich Druck zu erzeugen. Und ja, es gibt gewisse Personen, die vielleicht darauf ansprechen oder auch gewisse Berufsgattungen, wo man da eher drauf anspricht. Aber der Punkt ist, in den allermeisten Fällen mindert das sogar die Motivation, es mindert das Engagement, es mindert vor allem Lernen. Also ich weiß nicht, ob du schon mal eine Marshmallow-Challenge gemacht hast, aber bei der Marshmallow-Challenge hat man rausgefunden, dass wenn man Menschen einen Boni zahlt, dann experimentieren die noch weniger, weil die den unbedingt haben wollen, weil sie dann in Leistungsdruck geraten, weil sie in Perfektionismus geraten. Und da hindern so krasse Boni, KPIs, Kontrollmechanismen, hindern das Lernen, was wir in der VUCA-Welt, komplexen Welt, was auch immer, wie du auch immer die Welt nennen willst, eben einfach brauchen. Und durch diese gut gemeinten Sachen, die wir da drauf aufdoktrinieren, führen wir eigentlich Systeme rein, die Motivation mit Leistungsdruck ersetzen und gewisse Menschen und können unter Leistungsdruck mehr Leistung erbringen, aber vor allem keine Innovationsleistung, was wir in der heutigen Welt unbedingt brauchen. Und da dürfen wir umdenken. Das ist sehr tayloristisch gedacht. Das funktioniert in einer Fabrik auch ganz gut, aber bei Wissensarbeiter leider nicht.
Da ist ja meistens sozusagen die innovative Erkenntnis, etwas strategisch anders zu machen, viel, viel wertvoller als das in Suboptimale noch effizienter zu machen. Ja, also wie so eine ganz andere Art und Weise, das Ziel zu erreichen, mit weniger Aufwand, aber dem gleichen Impact oder vielleicht sogar einem höheren Impact. Also das ist, korreliert da nicht, wie wenn du jetzt irgendwie noch mehr, Achsen irgendwo dran schraubst oder sowas. Da ist das ein anderes Thema. Aber hier in der Wissensarbeit ist das eben anders gelagert. Da suchen die Menschen eben Autonomie, suchen Meisterschaft und sie suchen eine Sinnverknüpfung.
Und weil das eben anders ist, ist Demotivation oft ein Selbstschutz. Ein Selbstschutz, weil wir eben keine Beteiligung zulassen und Menschen sich daran aufgerieben haben und demotiviert zu sein, weniger Engagement zu zeigen, einfacher ist, als sich weiter aufzureiben. Es ist manchmal ein Selbstschutz, weil wir gar keine Selbstwirksamkeit empfinden in dem System, wo wir arbeiten, weil wir merken, wir können gar nicht so viel verändern, wie wir verändern müssen, um eben motivierter zu sein. Weil wir merken, hey, jedes Mal, wenn ich Verantwortung übernommen habe, dann habe ich einen aufs Dach gekriegt, also lasse ich es auch bleiben. Also oft ist kein Engagement zu zeigen, demotiviert zu sein oder Verantwortung nicht anzunehmen, ein ganz einfacher Selbstschutz, Dingen, Strafen, Schmerz zu entgehen, den wir früher erlebt haben. Und jetzt versteht mich hier nicht falsch, dieser Selbstschutz ist oft nicht bewusst. Kein Mensch ist bewusst demotiviert.
Also heute gehe ich wieder zur Arbeit und dieses Thema blende ich komplett weg, weil dann würde ich sonst meine Ohnmachtsgefühle empfinden und das wäre irgendwie schlecht für mich.
Genau, also kein Mensch tut das, sondern das ist wirklich ein nach und nach angeeigneter Selbstschutz. Und der dritte Denkfehler, den wir ganz oft machen, wir trennen Personen von Verhalten von Systemen und der Gedankengang, den wir ganz oft machen, wir beobachten ein Verhalten, ne? Die Lisa meldet sich in Meetings sehr, sehr wenig, wir bewerten die Person, die Lisa ist anscheinend sehr schüchtern und auch nicht so richtig motiviert und wir ignorieren das System drumherum. Und eigentlich, vor allem wenn wir Agile Coaches, wenn wir Führungskräfte sind, müssen wir es andersrum machen. Wir müssen das System analysieren. Hey, die Menschen in diesen Meetings fahren Lisa, wenn sie sich meldet, immer wieder über den Mund. Die letzten 6 Male, als sich Lisa gemeldet hat, wurde ihr irgendwie die Welt gemansplained und irgendwie...
Also gemansplained ist, wenn der Mann erklärt, was die Frau sagt.
Dankeschön. Genau. Das vielleicht begründet das Verhalten, dass Lisa sich in letzter Zeit in sehr vielen Meetings nicht mehr meldet. Und dann sehen wir die Person. Lisa hat sich angeeignet, sich nicht mehr zu melden, weil ihre Ideen eh nicht ankommen, weil ihr über den Mund gefahren wird, weil wir in dieser Kultur gelernt haben, Frauen über den Mund zu fahren, Männer über den Mund zu fahren, Juniors über den Mund zu fahren, was auch immer du da so dann reininterpretierst als Systemursache. Und das wird ganz, ganz oft nicht getan. Also was tun wir hier drin? Was führt denn zu dem Verhalten des Menschen? Weil der Kontext, das System beeinflusst 80% des Verhaltens. Das wissen wir aus der Sozialpsychologie. 80% und 20% ist der Mensch selber. 20% ist die Persönlichkeit. Nur 20%. Und wir versuchen ständig, diese 20% zu optimieren, statt dass wir auf die 80% gucken. Weil die 80% sind in unserer Verantwortung und das wäre ja scheiße, weil dann habe ich was zu tun. Die 20% sind in einer anderen Verantwortung, da kann ich sie immer das Brot schmieren. Aber ganz ehrlich, Leute, wenn ihr Leader sein wollt, wenn ihr Führungskräfte sein wollt, wenn ihr Agile Coaches sein wollt, wenn ihr wirklich für Team-Performance, Abteilungs-Performance und Organisations-Performance stehen wollt, dann ist es die Aufgabe von uns, diese 80% so gemeinsam mit den Menschen, mit denen wir arbeiten, zu gestalten, damit wir eben motiviert sein sollen. Und dann beginnt auch die Magie. Und jetzt haben wir noch 3, glaube ich, Erklärungsmodelle von euch, für euch, die uns helfen, Systeme zu gestalten. Und wir starten mit Dan Pink.
Autonomie, Meisterschaft und Sinnempfinden. Das sind die 3 Dinge, die Daniel Pink beschreibt, die einem dabei helfen, motiviert zu sein. Also ich brauche da meinen Handlungsspielraum und Freiraum. Ich muss mich irgendwie meisterschaftlich empfinden in der Sache, die ich tue und darin gut werden, daran eine Freude haben und eben auch wissen, weshalb mache ich denn diese Dinge hier überhaupt? Was ist das größere Ziel dahinter? Und das ist ja auch das Schöne, was wir irgendwie an so Dingen wie Scrum zum Beispiel mögen, dass das irgendwie mit so Sprintziel und Product Goal dann entsprechend auch irgendwo so eine Sinnempfindung gibt und mehr, warum tun wir diese Dinge eigentlich, wie wir sie tun.
Und jetzt gehen wir noch einmal ganz kurz in die Tiefe von jedem dieser Konzepte Autonomie, Mastery und Purpose. Und wir starten mit Purpose, weil mir ist das so, so wichtig. Mir ist es wirklich, wirklich wichtig. Also ganz oft wird mir gesagt, mir persönlich ist es ja nicht so wichtig zu wissen, wofür ich arbeite. Ja, ist schön, wenn dir das persönlich nicht so wichtig ist. Erstens glaube ich dir das nicht, weil auch du hast einen Purpose, wofür du arbeitest. Selbst wenn es einfach die Kohle ist, die auf dein Geldkonto landet am Ende des Monats, dann ist das dein Purpose, alles fein. Aber jeder Mensch hat eine Sinnhaftigkeit und jeder Mensch strebt eigentlich nach einer gewissen Sinnhaftigkeit. Ich habe letztens einen Vortrag von André Stern gehört, ein französischer Philosoph und Buchautor, und er sagt immer, Lernen findet da statt, wo Begeisterung ist. Wir brauchen ein aktiviertes Emotionszentrum, um lernen zu können. Und da, wo Begeisterung ist, da findet Lernen statt. Das heißt, da, wo wir Purpose spüren, da können wir auch Mastery entdecken. Da können wir überhaupt in die Mastery gehen. Das heißt, irgendein Begeisterungsfunke muss da sein. Und der kann sehr individuell sein. Und da darf ich als Führungskraft und als Agile Coach Menschen dahin begleiten. Was ist deine Begeisterung? Welche deiner Begeisterung kannst du hier reinbringen? Was ist es denn genau? Was ist dir wichtig? Da kann ich nachfragen. Und vor allem kann ich da aber auch nochmal einfach als Product Owner, als Projektmanager, als PM immer mal wieder verstärken. Hey Leute, wir tun das, weil Folgendes. Und das ist in dem Kontext wichtig. Und das fügt sich so in die Strategie ein. Und wenn ich diese Kette nicht habe, wenn ich diese Argumentation nicht habe, dann tue ich meinen Job als Product Owner, als Projektmanager etc. nicht gut. Die muss ich immer wieder finden, die muss ich überkommunizieren. Man weiß aus Studien, dass gute Chefs, gute Führungskräfte, gute Product Owner 17 Mal mehr die Ziele und die Visionen kommunizieren als andere. Also es gibt Studien, die haben Hotelketten analysiert. Welche haben die beste Customer Experience? Und die eine Hotelkette, mir ist empfohlen, welche, Kai wird sich wahrscheinlich gleich dran erinnern. In der einen Hotelkette haben sie wirklich rausgefunden, Manager in dieser Hotelkette kommunizieren über Tag 17 Mal mehr, was ist die Vision, was ist unser Customer Service Standard und warum tun wir die Dinge, wie wir tun, an ihre Mitarbeiter, an alle Mitarbeiter. Von der Putzkraft zu über die Rezeptionskraft bis hin zum Sekretariat, an alle. 17 Mal mehr. Und so wichtig ist Purpose und da dürfen wir reingehen, weil es ist einfach ein Trigger für Engagement und Motivation. Und dann kommen wir zu der Mastery. Menschen wollen gut sein in dem, was sie tun.
Oh ja, das kann mich auch immer richtig fuchsen, wenn ich was vorhabe und daran nicht gut bin. Das regt mich auf. Zum Beispiel bin ich ja auch so Hobbymusiker und irgendwie, dass ich das immer noch nicht so kann, wie das Ed Sheeran auf der Bühne kann. Verdammte Axt. Ja. Gut, und dann setze ich mich halt wieder hin und übe mal wieder ein bisschen. Und irgendwann darf man ja dann auch Früchte tragen von den ganzen Üben und daraus irgendwie was rausholen. Das gibt einem ja dann auch Motivation. Aber einfach in etwas gut werden, vielleicht auch die Talente, die man eh schon hat, irgendwie ausbauen als, als ein Prozess. Ist einfach was Menschen antreibt, diejenigen, die Software entwickeln. Ne? Wie löst man das noch eleganter? Wie kann man da noch andere Entwurfsmuster reinbringen? Wie kann man, was weiß ich, Vibe-Coding irgendwie jetzt integrieren? Und wie kann man darin eine Meisterschaft finden, dass es einfach eine elegante Lösung ist und eine wartbare Lösung ist und eine unaufwendige Lösung ist, eine skalierende Lösung? Das sind ja alles so Bereiche, in denen ich Meisterschaft finden kann, wenn ich entwickle.
Und Meisterschaft wird da gefunden, so am Rande unserer Komfortzone. Also dieses, wir wachsen am Ende oder hinter unserer Komfortzone, stimmt eigentlich nicht so ganz. Wir wissen aus der Psychologie, wir wachsen so am Rand unserer Komfortzone. Also da, wo wir noch können, aber gut gefordert sind. Und das darf sich auch dialogisch immer wieder finden. Das darf sich im Team finden, das darf sich mit dem Mitarbeiter finden. Welche Aufgaben sind am Rande deiner Komfortzone, wo du gut wachsen kannst, aber noch nicht überfordert bin? Weil auch da werden wir in diese Flow-Zustände kommen, die uns so gut tun, die einfach super geil sind, weil wir einfach im Flow sind, weil wir durchziehen. Wir hatten gerade Hackathon hier als Firma und ich habe unser neuen Online-Kurs weiter konzipiert, mit unseren Mitarbeiterinnen Videos aufgenommen und ich bin wirklich so richtig in Flow gekommen. Definitiv Rand meiner Komfortzone, auch auf Zeitdruck etc., aber ich bin so in diesem Flow-Zustand gekommen, habe Video nach Video nach Video produziert, konzipiert und das war so, so schön und geil und das ist einfach motivierend und diese Systeme dürfen wir erschaffen und dann kommt noch die Autonomie. Für jeden Menschen ist Selbstwirksamkeit unglaublich wichtig. Aus Studien wissen wir, dass Menschen, die Selbstwirksamkeit empfinden, sogar wesentlich länger leben als andere Menschen. Das kann eine Lebensspanne beeinträchtigen. So wichtig ist Selbstwirksamkeit. Das heißt, ich darf und muss gewisse Autonomie verspüren. Ich muss Selbstwirksamkeit verspüren, meine Systeme, meine Umgebung verändern zu können und zu dürfen und da drin effizient zu sein, damit ich Motivation verspüre. Und ich glaube, in der Autonomiekomponente tun wir systemisch in Firmen ganz vielen Mitarbeitern Unrecht, weil wir sie einfach beschneiden.
Ja gut, wir haben dann halt eine hierarchische Macht, ne, die reingebaut ist, die von oben nach unten sehr, sehr häufig irgendwie wirkt. Und die Frage ist halt, gibt es auch eine Macht, wie sich Menschen von innen heraus einbringen können? Eine partizipative Macht, die da auch etwas wirklich beeinflusst. Also wo das nicht nur so ein Blender ist, ich sage mal von allen die Meinung, entscheidet dann eh, worauf ich Bock habe, sondern wenn das ein realer Einfluss ist auf die Struktur und auf das, was passiert innerhalb der eigenen Unternehmung, dann gibt es da natürlich auch Raum für diese Autonomie, der gestaltet werden kann. Und Unternehmen, die ja so eine New Work-Kultur haben, die haben ja viel mehr von diesen dialogischen Räumen, wo diese Dinge auch reell zu Auswirkungen führen, wo Macht anders gelagert ist, ja, wo die klassische Version von Führung Macht abgegeben hat, Strukturmacht abgegeben hat an die Ermächtigung der anderen im System, um eben kollektiv bessere Entscheidungen zu treffen. Natürlich auch super spannendes Thema, da gibt es auch keine einfachen Antworten da, sondern halt das, was gebraucht wird für den Kontext der Organisation und die Ziele, die damit erreicht werden sollen. Aber alle Organisationen spielen irgendwie mit diesem Verhältnis von, wie viel Macht hast du in dieser klassischen Struktur drin, wie viel Menschen, wie viel Macht ist in der Ermächtigung halt von der Fläche da.
Das zweite Modell, das wir super hilfreich finden, wenn wir rund um Engagement und Motivation und dann am Ende halt auch Verantwortungsübernahme uns Gedanken zu machen, ist das Modell von Mindell. Und aus einer Gallup-Umfrage wissen wir, dass so 85% der Mitarbeiter sich emotional nicht verbunden mit ihrer Arbeit fühlen. 85%, das ist unglaublich viel. Und natürlich sind wir, also das, was ich vorhin gesagt habe, ne, André Stern sagt auch, wir können nur lernen, wenn wir unser Emotionszentrum aktiviert haben, wenn wir Begeisterung verspüren und wenn wir uns da nicht verbunden fühlen, dann werden wir nicht lernen, wir werden nicht unser Bestes geben, wir werden nicht in diese Flow-Zustände kommen. Arbeit wird nicht sein, was uns positive Kraft gibt. Und Arnold heißt er, gibt uns 3 Ebenen, die da sein müssen, damit wir eben auch Verbindung haben. Das heißt, es geht stark in dieses Purpose rein. Und diese Verbindung kann entweder auf der Consensus Reality beschrieben sein. Alles Zahlen, Daten, Fakten. Alles, was wirklich, wo wir Konsensus drüber haben.
2 + 2 = 4, zum Beispiel. Oder hier stehen 2 Mikrofone im Raum. Das sind so Dinge, die sind ja unstrittig, da hat man einen Konsens drüber, die sind einfach so, wie sie sind. Und das ist so eine Ebene ja, von Zahlen, Daten, Fakten, die braucht man, die ist auch hilfreich, die ist auch nützlich, aber sie ist eben nicht alles.
Das heißt, sichtbare Arbeit, KPIs, Tools etc., das ist alles Consensus Reality. Und was wir feststellen, ist, viele Führungskräfte, die sind auf dieser Consensus Reality und sie bleiben auf dieser Consensus Reality und sie gehen nicht in die anderen Ebenen rein, weil das fühlt sich immer so ein bisschen komisch an, es fühlt sich nicht nach Arbeit an und so weiter, weil ich kann es nicht messen, nicht da sein. Und verschiedenste Firmen haben meistens einen Drang zu einer dieser Realities, zu einer der 3, ganz, ganz viel in diese Consensus Reality. Und wenn wir da so ein Drive haben, ein Gewicht drauf, dann bedeutet das meistens, Motivation schwindet, weil wir eben Purpose nicht spüren. Weil was wir auch brauchen, ist das Dreamland. Also ist die Vision, ist die innere Spannung, ist Loyalität, ist Zulassen von Emotionen, ist zu wissen, wozu mache ich das, wo soll es hingehen, was ist eigentlich der Traum dahinter, warum ist es wichtig? All diese Dinge, die man beschreiben kann, die aber noch nicht da sind, die man erspüren kann, aber nicht da sind. Es gibt Menschen, die sind unglaublich gut da drin. Die charismatischsten, besten Führungskräfte, die ich kenne, sind einfach unglaublich gut, eine Story zu beschreiben, eine Story zu erzählen, Urgency darzustellen, weil sie das so gut beschreiben können, weil sie das Erleben beschreiben können und daraus führen können. Und das ist so, so wichtig.
Und dann gibt es noch eine 3. Ebene. Ganz tief unten drunter, Essence Level, schwer zu greifen, schwer zu beschreiben, so eine darunterliegende Art und Weise, wie es ist, in diese Firma reinzukommen. Der tiefe Wesenskern, der ursprüngliche Grund der Gründung, Sinn, Empfinden, Zugehörigkeit sind damit irgendwo verknüpft und das ist so ja etwas, was man auch schwer in Worte fassen kann, dass etwas im Prinzip eine Art emergente Systemeigenschaft, die zwar irgendwo subtil wahrnehmbar ist im Kontakt mit diesem System, aber schwer in Worte zu fassen ist, etwas ist da auf gewisse Art und Weise, das ich nicht so exakt beschreiben kann, aber ich spüre es, wenn ich in diesem Unternehmen bin.
Und das ist die Arbeit der Königsdisziplin. Das ist die Arbeit, die viele ganz schnell abtun als Spielereien etc. Das ist die Arbeit, die wir machen, wenn wir über Werte reden. Das ist die Arbeit, die wir machen, wenn wir uns vulnerabel zeigen und dadurch gemeinsam unsere Beziehung erneuern. Und mittlerweile kann man neurologisch nachweisen, dass wenn Menschen über Emotionen reden, über Dinge, die sie beschäftigen, es gibt ein Tool, da fragt man Paare, das ist eine Übung, immer ein Partner, einen Abend, 5 Minuten über ein emotionales Erlebnis des Tages zu berichten. Nicht To-Dos, nichts irgendwas, sondern nur irgendwas Emotionales, irgendwas, was einem emotional beschäftigt hat. Sei es Freude, sei es Trauer, sei es Wut, sei es egal was. 5 Minuten lang. Nächsten Tag kommt der nächste Partner. Wenn man vorher das Gehirn anguckt und nach 14 Tagen, wo die Paare diese Übung gemacht haben, das Gehirn anguckt, sieht man, dass die neurologisch mehr Empathie aufweisen, dass sie neurologisch mehr Verbindungen miteinander haben im Gehirn. Und das passiert natürlich auch in Teams. Ne? Also Essence-Level-Arbeit ist die Arbeit wirklich an unsere Essenz, an unsere Zusammengehörigkeit, an unsere Zugehörigkeit, an unsere Menschlichkeit. Und auch diese Arbeit darf und muss stattfinden, weil auch sie gibt Sinn. Sinnerfüllung, Zugehörigkeit. Es ist das, was man schlecht in Worte fassen kann, aber spüren kann.
Das ist so, wie wenn du in einen Town Hall reinläufst, ohne dass überhaupt ein Wort gerade gesagt worden ist. So ungefähr das, was man da wahrnehmen kann.
Und das ist auch das, was Amy Edmondson mit ihrem Konstrukt von psychologischer Sicherheit beschreibt. Und das ist das letzte Modell, das wir dir hier gerne mitgeben möchte. Ja, ich weiß, es ist ein Buzzword und so weiter. Nichtsdestotrotz, Amy Edmondson beschreibt das so gut. Sie sagt, ne, Menschen sind nicht demotiviert und Menschen äußern sich nicht und nicht, weil sie böse sind oder das nicht wollen oder das eine Persönlichkeitseigenschaft ist, sondern weil sie Angst haben. Weil Selbstoffenbarung einfach in sehr vielen Fällen abgestraft wird. Und weil wir auf dieser Essence-Level eine Kultur etablieren müssen, wo das nicht nur gewollt ist, sondern wo es ein Muss ist. Wo wir kontinuierlich an unsere Beziehung arbeiten, damit wir eben reden, damit wir engagiert sind, damit wir unser ganzes Selbst aufbauen und mit in die Arbeit einbringen können und wollen. Und das ist so, so wichtig. Und das ist die Arbeit einer, wenn eine Führungskraft nur eine Sache machen kann, dann bitte das. Weil daraus entsteht so viel. Daraus entsteht Performance. Daraus entsteht Engagement und Motivation. Wenn ich engagierte und motivierte Leute habe, dann wollen die was tun. Dann wollen die Dinge in die Welt bringen. Und daraus wird Performance entstehen. Die muss ich dann einfach nur noch irgendwie in die richtige Bahnen lenken. Den muss ich nur noch einen Container drum geben, ein Ziel, eine Vision und passende, mit den Menschen erarbeitete Strukturen und Prozesse. Und dann habe ich ein Umfeld, das definitiv motiviert, engagiert ist und Verantwortung übernehmen wird. Und damit sind wir auch am Ende von dieser Folge. Eine kurze Zusammenfassung für dich. Die drei Denkfehler, die wir haben, wenn es um Motivation und Engagement geht. Motivation ist kein Persönlichkeitsmerkmal. Motivation ist eine Systemeigenschaft und Motivation entsteht durch Begeisterung. Da helfen uns Modelle wie das von Dane Pink mit Autonomy, Mastery and Purpose, wie das von Arnon Mindell mit seinen drei Ebenen der Realität oder psychologische Sicherheit von Amy Edmondson. Motivation ist Führungsaufgabe und zwar ist die Führungsaufgabe nicht, Leute zu motivieren, Individuen zu motivieren, sondern die Führungsaufgabe ist es, Systeme in die Welt zu bringen, wo Leute motiviert und engagiert an die Arbeit gehen können, weil das ist eine inhärente Eigenschaft jedes einzelnen Menschen und unsere Führungsaufgabe ist es, alles aus dem Weg zu räumen, was Menschen demotiviert, was Engagement wegnimmt und was Verantwortungsübernahme verhindert. Und wenn du mehr über solche Modelle wissen möchtest, sie an eigenem Leibe erfahren möchtest oder auch mit uns in Kontakt kommen möchtest, One-on-One-Support haben möchtest, damit du Systeme gestalten kannst, dein System umgestalten kannst für mehr Motivation, freuen wir uns total, dich kennenzulernen. Wir sind immer so happy, wenn wir mit Podcast-Hörern reden können. Wir nehmen uns super, super gerne eine Stunde Zeit für dich, wo wir analysieren, wo stehst du, was für Challenges hast du gerade und was könnten deine nächsten Schritte sein, damit dein Team, deine Abteilung oder deine gesamte Organisation ein Motivations- und Engagement-Boost erreichen kann.
Wuhu, tu das jetzt! Klick auf Erstgespräch! Nein, kleiner Gag. Also, wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu kommen. Noch ein bisschen Motivation am Ende der Folge. War schön, dass du uns wieder zugehört hast und bis ganz bald im Agile Growth Podcast.